Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist, was ist denn heute? Mittwoch, der 14. Dezember 2022. Ab heute läuft der Countdown. Heute noch 10 Tage bis Heiligabend. Ja, und morgen nur noch, ach komm, das blöde Quiz der letzten Tage. Lassen wir sein, oder morgen noch 9. Ich sage die Antwort vor, die ich euch bis gestern noch abverlangt habe. Also, heute Mittwoch, 14. Dezember 2022. Ich weiß nicht, hört ihr es? Ich habe so leichte Erkältungsphänomene, hört ihr das? Ich klinge ein bisschen erkältet. Es wird wirklich Zeit, dass die Wach und wichtig Weihnachtspause beginnt. Nicht, weil ich nicht arbeiten will. Nein, nicht, weil ich nicht mit euch reden will. Nicht, weil ich nicht diesen Podcast für euch machen will, weil ich euch erfreuen möchte. Nein, sondern einfach, weil Fatty hier gerade auf den Felgen geht. Nein, natürlich nicht. Ich bin immer voller Energie für euch. Aber eine schöne Geschichte zur Bescherung gibt es schon heute. Also genau genommen gestern. Und zwar für die letzte Generation. Achtung, Hinweis, die letzte Generation sind nicht die Prinzen und Co. von den Reichsbürgern. Die sind die allerletzte Generation. Die kannst du direkt abschreiben. Die letzte Generation sind die hier. Und für die gab es gestern diese Bescherung.
Ich bekam einen Anruf von meinen Eltern, dass Beamten meinen Kleiderschrank, meine persönlichen Gegenstände durchsucht haben.
Carla Hinrichs ist eine der Klimaaktivistinnen, an deren Wohnsitzen gestern Polizei und Staatsanwaltschaft in mehreren Bundesländern Räume durchsucht haben. Es ging um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ganz nah bei den Reichsbürgern. Erlebt rechts auf meine Linken, Kutter! Und zwar das Ganze unter anderem wegen Attacken auf eine Raffinerie in Schwedt. Wer bitte überfällt Schwedt? Wer will Schwedt attackieren? Bitteschön.
Ich bin Maria, 18 Jahre und gehe eigentlich noch zur Schule. Heute bin ich aber hier mit Malte, um diese Ölpipeline abzudrehen.
So klang das mal in einem Bekennervideo der letzten Generation, aber trotz der Razzien werden die Marias und Maltes der Gruppe wohl weitermachen, sagt eine Sprecherin der Klimaaktivistinnen.
Letztendlich lassen wir uns nicht durch zerwühlte Kleiderschränke oder die fortführende Kriminalisierung einschüchtern. Wir werden weiterhin entschlossen auf die Straße gehen.
Emmy van Baalen war das, hat dabei aber noch nicht mal die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke zu 100% auf ihrer Seite.
Ich lehne Protestformen, die Menschen gefährden könnten, tatsächlich ab. Das habe ich auch mehrfach deutlich gemacht. Das darf nicht sein. So weit dürfen die Proteste nicht gehen. Andererseits verstehe ich auf jeden Fall den Frust vieler junger Menschen, dass es nicht schnell genug geht, dass Klimaschutzziele verfehlt werden, dass nicht genug für den Schutz der Natur passiert. Und deshalb muss sich Politik auch fragen lassen, hat sie genug getan?
Hat sie, sagt der Södermarkus aus Bayern, dass Södermarkus immer was sagt, wenn es nichts zu sagen gibt, was man hören will. Der sagt voll bayerischer Überzeugung:
Ich habe kein Verständnis, wenn Menschenleben gefährdet werden. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Sachbeschädigung stattfindet. Und ich denke, der Staat muss hier auch eine klare Kante zeigen.
Na, da steckt doch noch Eskalationspotenzial drin. Aber hallo!
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Schauen wir mal auf diesen Mittwoch und da taucht sie schon wieder auf, Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Sag mal, ist das die wichtigste Ministerin des Kabinetts mittlerweile? Kann das sein?
Wir müssen die Treiber der globalen Ökosystemzerstörung ansprechen. Wir brauchen Pestizidreduktion, wir brauchen das 30x30-Ziel, wir brauchen die entsprechende Finanzierung für den Schutz unserer Natur und wir brauchen den Schutz von Indigenen, von regionalen Bevölkerungsgruppen, die sehr häufig in den besonders wertvollen Naturregionen leben und sich mit ihrer Wirtschaftsweise auch um den Schutz dieser Regionen kümmern.
Uiuiui, ganz schön was im Gepäck der Bundesumweltministerin, wenn sie heute zur Weltnaturkonferenz nach Montreal in Kanada fliegt. 30x30 meint übrigens, 30% der Erde und des Wassers auf unserem Planeten sollen bis 2030 als Naturschutzgebiete ausgewiesen sein. Klingt gut, aber ist es auch gut? Forscher zweifeln da noch dran.
Die Wissenschaftler haben vollkommen recht. Es würde überhaupt nicht ausreichen, nur eine symbolische Zahl, 30% unter Schutzstellung an Land und Meer, zu beschließen. Deshalb kämpfe ich persönlich und kämpft auch die Europäische Union, die ja in Kanada verhandelt, darum, dass Qualitätskriterien für diese Schutzgebiete festgelegt werden, dass wir darüber hinaus aber auch alle Treiber, die das globale Artenaussterben, die Vernichtung unserer Ökosysteme vorantreiben, ansprechen und beispielsweise auch Ziele zur Pestizidreduktion, zum Stopp von Entwaldung festlegen. Das heißt, dieses 30+30 Ziel ist wahrscheinlich das symbolhafteste, weil es so ein bisschen eingängig ist, wenn man es ausspricht. Aber es ist definitiv nicht das Einzige und es würde definitiv nicht ausreichen.
Und dann wird heute auch noch der Menschenrechtspreis der Europäischen Union vergeben, der Sacharow-Preis nämlich, und zwar, wie es die Union so schön sagt, an das Zitat »mutige ukrainische Volk«. Klingt so ein bisschen wie damals, als die EU selber den Friedensnobelpreis erhielt. Aber was es heißt, im Krieg Teil eines mutigen Volkes zu sein, das beschreibt dieser ukrainische Zivilist so.
Ich bin Vater von 3 Kindern und musste meine Familie schützen. Ich ging einfach dorthin. Wir ahnten schon, dass die russische Armee nicht so übermächtig ist, wie immer wieder behauptet wurde, und dass sie verwundbar ist. Ich habe große Erfahrung im Personenschutz. Ich weiß, wie es ist, zu schützen und zu töten.
Heute also werden die Menschen in der Ukraine von der EU geehrt. Und was können sie sich mehr wünschen, oder?
Die Zahl des Morgens.
Kann heute nur eine sein, und zwar wegen dieses Herrn hier.
Erstens, hi, ich bin der Bela. Zweitens, für dich immer noch Bela. Drittens, ich trinke nicht mit jedem. Viertens, ich will nicht mit dir reden.
Okay, Message ist angekommen und dennoch hoch das Glas. Heute wird Bela B., der Schlagzeuger der Ärzte, 60 Jahre alt.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Freundinnen und Freunde, hört mal her. Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam und Brunei. Das sind nicht die Ziele meines Weihnachtsurlaubs. Obwohl, nee, natürlich nicht. Das sind die Staaten, die sich im Verband Südostasiatischer Nationen zusammengefunden haben, abgekürzt ASEAN. Das ist kein Aussprachefehler, heißt nicht Englisch Asian, nein, es heißt ASEAN. Und warum erzähle ich euch das? Weil es heute in Brüssel einen Gipfel der EU mit den ASEAN-Staaten gibt. Genauer gesagt, einen Jubiläumsgipfel. Anlass sind 45 Jahre diplomatische Beziehungen und da kommen die Staats- und Regierungschefs zusammen. Dazu auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Also volle Kapelle. Und wir reden drüber mit Almut Rösner, Geschäftsführerin des OAV, des Ostasiatischen Vereins. Das ist ein Wirtschaftsverband, der sich vor allem mit den wirtschaftlichen Beziehungen auseinandersetzt. Und genau darum geht's beim Gipfel. Guten Morgen, Frau Rösner.
Hallo, guten Morgen in die Runde.
Nochmal für uns Normalbürger: Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam kennen viele vor allem als potenzielle Winterfluchtorte. Was sind die ASEAN-Staaten für Länder und warum sind die für die EU so wichtig?
Ja, die ASEAN-Staaten, diese 10 Länder, die Sie gerade genannt haben, stellen von ihrer Wirtschaftsleistung eigentlich die zweitwichtigste Wirtschaftsregion der Welt dar. Also nach China mit einem Anteil von knapp 7,5% des gesamten Welthandels eigentlich am meisten los, was Handel angeht. Und der nimmt auch insbesondere mit der EU sehr stark zu, gerade in den letzten Jahren, insbesondere weil die EU auch schon mit einzelnen dieser Staaten, insbesondere Vietnam und Singapur, auch bilaterale Handelsabkommen vereinbart hat und die auch jetzt schon sich auswirken, wie deutsche Unternehmen dort ihre Produkte produzieren können, nach Europa wieder einführen können und auch ihre Produkte und Dienstleistungen dort in den Ländern günstiger mit reduzierten Tarifen auch anbieten können.
In der Vorbereitung dieses Interviews habe ich gelernt, Brunei zum Beispiel ist nur doppelt so groß wie das Saarland, hat weniger Einwohner als die Stadt Essen, aber gehört zu den reichsten Ländern der Welt aufgrund massiver Erdölvorkommen. Unterschätzen wir diese Staaten schlicht noch immer?
Ja, also insbesondere, gut, Brunei ist jetzt wirklich ein sehr kleines Land, aber auch für deutsche Unternehmen attraktiv. Es gibt dort eben auch Ansiedlung von Industrie, aber auch was die Kaufkraft angeht, ist ein attraktiver, aber kleiner Markt. Aber auch große Länder wie beispielsweise Indonesien sind von vielen Unternehmen etwas in den letzten Jahren links liegen gelassen worden. Das hat sich aber sehr stark geändert. Indonesien beispielsweise hatte dieses Jahr den G20-Vorsitz und hat auch dann in Bali den Gipfel ausgerichtet. Und Indonesien ist jetzt kein kleines Land. Das ist mit über 250 Millionen Einwohnern das größte islamische Land der Welt und auch mit einer enormen geografischen Ausdehnung. Wenn man das quasi über die Landkarte von Europa legt, da ist man ganz schön lange mit dem Flieger von einem Ende zum anderen unterwegs.
Ist dieser ASEAN-Verbund so eine Art EU, also nur eben in Südostasien?
Nein, also man hat manchmal so ein bisschen so die Tendenz zu sagen, ja, das ist quasi wie die EU, aber es gibt zum Beispiel jetzt kein Parlament als Äquivalent in den ASEAN-Staaten. Es gibt dort verschiedene andere Hauptorgane, wie beispielsweise außerordentliche Gipfelkonferenzen. Es gibt Außenministerkonferenzen, die als zentrales Entscheidungsgremium agieren, aber auch dort ist es so, dass der Vorsitz rotiert. Und 2009 wurde nochmal ein quasi zusätzliches Abkommen geschlossen, wo es eben eine ASEAN-Freihandelszone gibt, um eben den Handel innerhalb dieser Länder zu vereinfachen. Und das ist auch ein Riesenvorteil, von dem ausländische Investoren profitieren. Wenn man in einem dieser ASEAN-Staaten ist, ist es um ein Vielfaches einfacher, dann auch Handel in die restliche Region zu betreiben.
Ich habe schon gesagt, vor 45 Jahren schon begannen die diplomatischen Beziehungen von EU und ASEAN. Vor 2 Jahren wurde dann daraus eine strategische Partnerschaft. Was heißt das und warum hat die EU jetzt auf einmal so ein verstärktes Interesse an so einem Gipfel?
Also es ist, ich sage jetzt mal, so eine Art Ritterschlag in der Diplomatie, wenn man eine strategische Partnerschaft eben mit einem Land oder in dem Falle jetzt mit einem Länderzusammenschluss beschließt, weil dann eben auch gewisse Aktivitäten und reguläre Meetings damit umfasst sind. Wichtig ist dabei, dass eben durch diese strategische Partnerschaft zum Ausdruck kommt, dass beide Regionen, die EU und die ASEAN, sich eben auf gewisse Kernelemente zu denen bekennen. Und das ist zum einen mal, dass es um die wertebasierte und regelbasierte Zusammenarbeit geht. Sprich, man hält sich an internationale Regeln, wie zum Beispiel das, was über die WTO geregelt wird. Man will einen weiterhin wirksamen Multilateralismus anstreben. Man achtet das Völkerrecht und man will eben auch international an wichtigen Themen wie beispielsweise dem Klimaschutz zusammenarbeiten.
Bei uns in Deutschland wird ja gerne das Bonmot benutzt. Dies oder jenes interessiert mich genauso viel, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Gemeint ist quasi gar nicht. Aber sollte uns nicht mittlerweile sehr wohl interessieren, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Und wie stehen dann die ASEAN-Staaten zu China?
Die ASEAN-Staaten haben jeweils eigene, sehr intensive Beziehungen unterschiedlicher Ausprägung. Mit China, teilweise ist China für die ein wichtiger Absatzmarkt natürlich, aber auch ein wichtiger Investor. Und insofern ist natürlich jetzt die veränderte geopolitische Lage auch unterschiedlich zu bewerten. Das ist nicht schwarz-weiß, muss man sagen, weil wie gesagt, es gibt eben gewisse Abhängigkeiten, Vorteile, die auch einzelnen Ländern daraus entstehen. Aber es gibt auch einige Streitpunkte, beispielsweise wenn es jetzt um Seehoheitsrechte geht. Da gibt es beispielsweise Inselgruppen, die von mehreren ASEAN-Ländern beansprucht werden, aber die auch China für sich beansprucht.
Auch die USA und China haben kein gutes Verhältnis. US-Präsident Biden hatte aber zuletzt im November den ASEAN-Gipfel in Kambodscha besucht und dann auf dem G20-Gipfel in Indonesien erstmals Chinas Präsidenten Xi Jinping getroffen. Wie ist das Verhältnis der ASEAN-Staaten zu den USA, auch mit Blick auf die angespannte Lage zwischen Washington und Peking?
Also die ASEAN-Länder sind auf alle Fälle, ähnlich wie das aus EU-Perspektive ist, eine ganz wichtige Wirtschaftsregion, ein Wirtschaftspartner. Und ähnlich ist das natürlich auch von den USA erkannt worden, dass die Region einfach eine riesige Wachstumsregion der Welt ist, die man nicht einfach links liegen lassen kann. Insbesondere auch, um eine weitere Partnerschaft in der Region aufzubauen, eventuell auch als Gegenpol zu dem, was vielleicht zukünftig etwas kritischer in den Beziehungen mit China sich entwickeln wird.
So, EU, China, USA haben wir abgehakt. Fehlt eigentlich nur noch der letzte im Bunde, Russland. Was ist über die Beziehung der ASEAN-Staaten zu Moskau und Wladimir Putin bekannt?
Auch da muss man sagen, das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Es gab einige Länder in der Region, die sich in den UN-Abstimmungen für die quasi Sanktionen gegen Russland ausgesprochen haben, beispielsweise Singapur. Es gab andere Länder, die das nicht gemacht haben, insbesondere Länder wie Vietnam beispielsweise, die aufgrund, das ist immer noch ein kommunistisches Land, aufgrund ihrer Historie sehr starke historische politische Bezüge eben noch zu Russland haben. Es war lange Zeit so, dass die politische Elite beispielsweise in Vietnam eben häufig in Moskau studiert hat, in Russland studiert hat. Insofern gibt es da ja persönliche, aber auch politisch-historische Bezüge. Insofern tun die sich zum Teil ein bisschen schwer, jetzt sich quasi zu committen, zu welcher Seite gehören sie, weil natürlich auch da politisch und wirtschaftlich sehr viel für sie dranhängt. Und das wird quasi interessant sein, wenn man sich jetzt nach dem Gipfel, der jetzt eben heute in Brüssel stattfindet, die abschließende Stellungnahme und das Kommuniqué, was dann rauskommt, mal dann genauer anschaut. Weil ich glaube, das ist dann so das Interessante zu sehen, zu welcher Partnerschaft bekennt man sich denn vielleicht aus Sicht der ASEAN-Staaten.
Gucken wir zum Schluss nochmal speziell auf Deutschland. Nehmen wir mal unser Verhältnis zu Myanmar. Da hat Deutschland nach dem Militärputsch seine finanzielle Hilfe radikal gekürzt und sämtliche Aktivitäten der Entwicklungszusammenarbeit eingestellt. Ist das klug? Oder müssten wir angesichts der Weltlage vielleicht doch nochmal den Katar-Kotau machen und sagen, ja gut, Menschenrechte sind da jetzt nicht so prall, aber wir brauchen die Wirtschaftsbeziehungen zu ASEAN, also scheiß drauf.
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage der Prioritäten und auch des Gewichts des wirtschaftlichen Partners. Meine persönliche Meinung, ja, es ist richtig, dass man nach dem Militärputsch und den gravierenden Menschenrechtsverletzungen Konsequenzen gezogen hat. Entwicklungszusammenarbeit, aber auch die Repräsentanz der deutschen Wirtschaft dort sehr stark zurückgefahren hat, weil eben das Regime auch darunter quasi ja leidet, leider auch die Bevölkerung. Aber da jetzt einfach so zu tun, als könnte man eben mit diesem Militärregime so weiterarbeiten, hätte ich persönlich jetzt nicht für gut befunden.
Was wäre denn ein gutes Gipfelergebnis? Und ich vollende die Frage mal im Stile eines Privatradiomoderators, wenn er das beste Musikprogramm der 80er, 90er und das Beste von heute anteasen würde. Was wäre ein gutes Gipfelergebnis für die EU, Deutschland und die Welt?
Ein gutes Ergebnis wäre, dass es ein klares Commitment dazu gibt, dass noch weitere der ASEAN-Ländern eben auch ein Freihandelsabkommen mit der EU schließen oder eventuell, das ist das große Ziel der EU, eben ein EU-ASEAN-Abkommen. Weil damit wäre auch gewährleistet, dass einige andere Länder, auch kleinere Länder wie Laos oder Kambodscha, auch von den Vorteilen eines Freihandelsabkommens profitieren und sich ähnlich wie wir das in Vietnam schon sehen, positive Veränderungsprozesse damit in Gang setzen, eben auch dort passiert. Und vielleicht wäre das auch ein Anreiz für Regime in Myanmar, eben dann auch, um an den Verhandlungstisch teilzunehmen, auch gewisse politische Veränderungen in ihrem Land halt durchzuführen.
Almut Rösner, Geschäftsführerin des OAV, des Ostasiatischen Vereins. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und einen angenehmen Tag.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Bela B., Musiker.
Altes Arschloch, Liebe, geh zu Leuten, die dich wollen. Du wirst mir niemals verraten, wie ich glücklich werden soll. Hab mich oft auf dich verlassen und war doch wieder allein. Altes Arschloch, Liebe, bitte lass es sein. Mir geht's gut allein.
Der Denkpause.
So Leute, das war's für heute bei Wach und Wichtig. Ich kränkle ein wenig und deswegen muss ich sagen, heute mal kürzer. Heute mal kürzer ist okay. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und wenn jetzt allzu viele Leute sagen, hey, kürzer war viel besser als länger, mach immer so kurz, dann sage ich euch ganz ehrlich, fickt euch, morgen gibt's wieder 35 Minuten. In diesem Sinne, bis morgen.
Wach und wichtig, der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.